Herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt sie Volker Niggewöhner. Gott will nicht, dass du arm bleibst. Wohlstand ist eine Gabe Gottes. An allem persönlichen Misserfolg, an deiner Misere, deiner Arbeitslosigkeit ist nur der Teufel schuld. Mit solchen und ähnlichen Schlagwörtern ködern die Sekten in Brasilien und auch in anderen Ländern Lateinamerikas die Menschen, und sie tun das mit einem derart großen Erfolg, dass das Sektenphänomen vielleicht die größte Herausforderung für die katholische Kirche in den nächsten Jahrzehnten sein wird. Was es über diese Sekten und die Gegenmaßnahmen der katholischen Kirche zu sagen gibt, verrät uns gleich der Brasilien-Experte des Hilfswerks Kirche in Not, Ulrich Knie. Herr Knie, vielen ist Brasilien als das sozusagen katholischste Land der Welt bekannt. Das will heißen, als das Land, in dem die meisten Katholiken insgesamt in absoluten Zahlen weltweit leben. Aber seit einiger Zeit ist dieser prozentuale Anteil der Katholiken massiv zurückgegangen. Schuld daran ist das Aufkommen zahlreicher Sekten. Warum haben diese Sekten eigentlich einen solchen Zulauf, gerade in Brasilien?
Es gibt tatsächlich in Brasilien eine Vielzahl unterschiedlichster religiöser Gruppierungen. Ich möchte vielleicht am Anfang nochmal richtigstellen, es gibt natürlich die traditionellen Sekten, wie die Zeugen Jehovas oder die Mormonen, doch auch eine Unzahl von evangelikalen Gruppierungen, bei denen wir differenzieren müssen zwischen den evangelikalen Freikirchen, die meist auf eine friedliche Weise ihren Glauben leben und wie wir sie auch in Deutschland kennen, und den wirklich aggressiven Sekten, evangelikalen Sekten, die meistens zum Spektrum der Neopfingstler gehören und die massiv Anhänger ködern und auch gezielten Einfluss in Wirtschaft und Politik zu gewinnen versuchen.
Bleiben wir mal bei diesen. Warum haben diese aggressiven Sekten gerade einen solchen Zulauf?
Ja, da gibt es mehrere Faktoren, denn die brasilianische Bevölkerung ist ja in ihrer Mehrheit von sehr großen sozialen Problemen betroffen. Die Sehnsucht ist also groß, Gottes Nähe zu erfahren. Und Lateinamerika ist zwar getauft und hat vielleicht auch eine oberflächliche Katechese bekommen, aber wurde eigentlich nie richtig evangelisiert. Es fehlt also an einem tiefgründigen Glaubenswissen. Die religiöse Ignoranz ist so groß, dass die Menschen dann einfach das erstbeste spirituelle Angebot annehmen, was sie bekommen. Und gleichzeitig leidet die katholische Kirche immer noch unter einem sehr großen Priestermangel. Immer wieder haben uns jetzt auch im letzten Jahr Bischöfe berichtet, dass es in ihren Diözesen Pfarreien oder Gemeinden gäbe, die schon seit 5 Jahren keinen Priester mehr gesehen hätten.
Und die Sekten haben diese Priester demzufolge?
Ja, die Sekten sind einem großen Vorteil, weil sie in kürzester Zeit Pastoren ausbilden können. Die erhalten meistens eine oberflächliche und mehr rhetorische als religiöse Ausbildung und eine Ausbildung im Marketing. Und durch die obligatorische Abgabe des Zehnten, durch Franchising und andere wirtschaftliche Aktivitäten haben diese Sekten eine sehr, sehr große Finanzkraft. Deshalb können sie gerade in den randstädtischen Elendsgürteln wie Pilze aus dem Boden sprießen. Zum Beispiel habe ich in der Amazonasmetropole Belém do Pará erlebt, dass in einigen Stadtteilen bereits über 80% der Bevölkerung evangelikalen Gruppierungen angehören. Dort ist die Assembleia de Deus, auch eine dieser evangelikalen Sekten, sehr aktiv. Die ist dort auch entstanden und sie hat sich zum Ziel gesetzt, an jeder zweiten Straßenecke einen Tempel zu errichten, sodass die Anhänger wirklich nicht weit laufen müssen.
Also die Tempel sind da, und wie werden die Menschen konkret angesprochen? Geschieht das über die Medien oder geht man da auch von Tür zu Tür?
Ja, das habe ich immer wieder während meiner Aufenthalte in Brasilien erlebt, dass Sektenanhänger in armen Stadtvierteln mit der Bibel in der Hand von Haus zu Haus gehen und dann gezielt Leute aufsuchen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden. Und diese Menschen werden dann eingeladen, zum Beispiel zu den Veranstaltungen zu kommen und auch den Zehnten zu zahlen. Es wird dann argumentiert, wer Jesus seinen Anteil gibt, dem wird auch Jesus helfen, aus dieser Situation herauszukommen. Beispielsweise eine Arbeitsstelle zu finden, geheilt zu werden oder zu Wohlstand zu kommen. Es werden also Sofortlösungen für alle Probleme angeboten, wobei eigentlich meistens eine materiell verstandene Wohlstandstheologie propagiert wird. Und gleichzeitig berichten die Sekten dann in ihren Tempeln und in den Massenmedien, in denen sie sehr aktiv sind, rund um die Uhr von angeblichen Wunderheilungen und spektakulären Teufelsaustreibungen. Und die werden auch in einer beeindruckenden Weise inszeniert und mit Geheimnis und Autorität ummantelt.
Also es geht mehr um äußere Dinge, es geht um vorgebliche Heilungen, es geht auch um das Versprechen von Wohlstand. Aber es kann doch nicht sein, dass das immer zutrifft, dass alle den Reichtum, den sie sich erhoffen, erlangen. Was passiert denn, wenn diese Hoffnungen mal enttäuscht werden?
Ja, viele müssen leider bald feststellen, dass die versprochenen Wunder nicht eintreten. Und sie wenden sich dann enttäuscht ab, aber gehen dann meistens auf das nächste Angebot von einer anderen evangelikalen Gruppierung ein. Aber irgendwann kann es dann auch passieren, dass diese Menschen ihr Vertrauen in solche Versprechungen ganz verlieren und vielleicht auch wieder zur katholischen Kirche zurückkehren. Im schlimmsten Fall allerdings wollen sie dann auch gar nichts mehr von irgendeiner Religionsgemeinschaft wissen. Ein Bischof hat mir mal zum Beispiel von einem Mann berichtet, der von seinem evangelikalen Pastor aufgefordert worden war, sein Auto herzugeben. Ja, da wurde gesagt, Jesus hat sogar dein Leben für dich hingegeben. Jetzt gib du ihm auch, was du hast. Gib ihm dein Auto. Das hat er dann gemacht. Und als dann der Priester schließlich auch noch sein Haus eingefordert hat, wurde ihm dann plötzlich bewusst, dass er tatsächlich auf eine Sekte hereingefallen war.
Also ist das, was Sie gerade beschrieben haben, diese sogenannte religiöse Mobilität, dass man einfach die Glaubensüberzeugung wechselt, wie vielleicht die Meinung in einer politischen Frage, oder auch, dass man einfach verschiedene Glaubensinhalte synkretistisch vermischt, ist das etwas vollkommen Normales in Brasilien?
Ja, der Hunger nach Gott und nach einer emotional erfahrbaren Spiritualität ist eigentlich in der brasilianischen Kultur genauso fest verankert wie eine gewisse Tendenz, Sie sagten es schon, zum Synkretismus. Denn hier sind ja religiöse Vorstellungen der Ureinwohner, der portugiesischen Kolonisatoren, der afrikanischen Sklaven und dann auch der europäischen Einwanderer zusammengeflossen. Und da die große Bevölkerungsmehrheit in Brasilien zwar katholisch getauft ist, aber nicht über ein vertieftes Glaubenswissen verfügt und nicht aktiv am Leben der katholischen Kirche teilnimmt, sind diese Menschen natürlich besonders leicht empfänglich für neue Heilsversprechen. Und dann ganz besonders, wenn sie in schwierigen Lebenslagen stecken und Trost und Halt suchen.
Jetzt ist es in Brasilien ja so, da gibt es auch das Phänomen einer großen Binnenmigration. Das heißt, die Menschen verlassen ihre angestammte Heimat, um Arbeit zu finden oder auch, weil es in der Umwelt nicht mehr stimmt, weil sie dort nicht mehr leben können. Spielt das auch eine Rolle, warum es dieses Phänomen der Wanderung zwischen den religiösen Überzeugungen gibt?
Die Binnenmigration ist sicherlich einer der wichtigsten Gründe für die religiöse Mobilität, denn die Migranten lassen ja meistens alles zurück und investieren ganz viel, um dann in den größeren Städten oder Zuwanderungsgebieten eine Arbeitsstelle und bessere Lebensverhältnisse zu finden. Doch viele müssen dann feststellen, dass es für sie eben keine Arbeit gibt und sie landen dann sehr häufig in den Elendsvierteln der großen Städte, die sehr schnell heranwachsen und von großen sozialen Problemen geprägt sind und wo die katholische Kirche oft zu wenig pastorale Mitarbeiter zur Verfügung hat und kaum hinterherkommt beim Bau von Kapellen und Gemeindezentren. Und genau dort sind ja die Sekten besonders aktiv. Also sie haben ein leichtes Spiel, diesen sozial und religiös völlig entwurzelten Menschen eine neue Orientierung zu bieten.
Eine weitere Auswirkung ist sicherlich auch, dass die Familien kaputt gehen. Wie gefährdet ist denn die traditionelle Familie, also die Ehe von Mann und Frau in Brasilien?
Durch die Migration werden viele Familien zerrissen, denn es sind oft die Männer, die allein abwandern und Frauen und Kinder zurücklassen. Und dann kommt es sehr häufig vor, dass die Männer dann in den Städten plötzlich neue Familien gründen. Es ist nur noch ein Bruchteil der Ehen in Brasilien intakt und eigentlich über die Hälfte aller Kinder im südlichen Südamerika wird außerhalb der Ehe geboren. Ganz besonders schlimm ist die Situation auch in Amazonien, wo schätzungsweise nur noch 10% aller Ehen intakt sind. Und die Massenmedien haben hier einen ganz besonders großen Einfluss. Denn die beliebten Telenovelas mit ihren Beziehungsdramen, die suggerieren der Bevölkerung, dass Promiskuität und Homosexualität eben etwas ganz Normales seien. Und dadurch beschleunigen sie den Werteverfall und die Ausbreitung von hedonistischen Wertvorstellungen.
Ja, die Sekten mischen aktiv in den Medien mit. Sie sind auch finanzkräftig, das haben Sie eben schon angerissen. Die Sekten mischen aber auch aktiv in der Politik mit, während die katholische Kirche ja oft nur als unwillkommene Mahnerin wahrgenommen wird. So hat es zumindest den Anschein, die auch gewissen politischen Interessen im Wege steht. Kann man das so sagen?
Ja, zum einen zu den Sekten. Die Sekten drängen in erster Linie in die Politik, um ihre eigene Macht zu konsolidieren. Ich habe schon häufig gehört, dass evangelikale Pastoren zum Beispiel für Bürgermeisterwahlen kandidiert haben. Und als sie dann gewählt wurden, haben sie als erste Amtshandlung alle öffentlichen Angestellten entlassen, die eben katholisch waren oder nicht ihrer religiösen Gruppierung angehörten. Und stattdessen haben sie dann diese Stellen mit ihren eigenen Leuten besetzt. Wenn die katholische Kirche zu politischen Initiativen Stellung bezieht, dann gerät sie tatsächlich immer wieder in die Schusslinie der Medien oder der Politiker. Da gab es zum Beispiel im Jahr 2006 eine Initiative der Kandidatin der Kommunistischen Partei für die Senatorenwahlen in Rio de Janeiro, Jandira Fegali. Die wollte die Legalisierung der Abtreibung sogar bis zum 9. Schwangerschaftsmonat durchsetzen. Ja, und dann hatten katholische Laien Flugblätter verteilt, in denen dies eben angeprangert wurde. Und die Politikerin versuchte daraufhin dann mit einer polizeilichen Durchsuchung der erzbischöflichen Kurie und auch mit weiteren juristischen Maßnahmen den Kardinal Scheidt und seinen ganzen Klerus zum Schweigen zu bringen.
Vielen Dank bis hierher. Wie die katholische Kirche nun versucht, gegen das Erstarken der Sekten anzugehen, darüber sprechen wir nach der Musik. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Der Kampf der katholischen Kirche gegen die Sekten in Brasilien ist heute unser Thema. Und telefonisch zugeschaltet ist uns hierzu der Lateinamerika-Experte des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not, Ulrich Knie. Herr Knie, das Erstarken einer Religionsgemeinschaft, das hängt ja oft auch mit der Krise einer anderen Glaubensgemeinschaft zusammen. Aber eigentlich kann davon doch in Brasilien nicht die Rede sein. Wenn man sich die Zahlen anguckt, die geistlichen Berufungen steigen, viele Priesterseminare, die platzen gar aus allen Nähten. Und immer wieder erhält Ihr Hilfswerk Kirche in Not auch Anfragen, ob Sie beim Bau neuer Seminare oder Klöster helfen können. Wie passt denn das zusammen?
Ja, von einer Krise der katholischen Kirche in Brasilien ist eigentlich wirklich nichts zu spüren. Ich würde eher sagen, die Kirche steht vor großen Herausforderungen. Denn an einem Mangel an geistlichen Berufungen liegt dieses Problem heute nicht mehr. Es gibt nämlich unzählige junge Menschen, die bereit sind, ihr ganzes Leben in den Dienst des Evangeliums zu stellen. Sei es zum Beispiel im Priesteramt oder auch in den, ja, meistens sind es die kontemplativen Orden, die sehr, sehr viel Zugänge haben. oder auch in den vielen neuen geistlichen Bewegungen und Lebensgemeinschaften. Aber es gibt immer noch zu wenig Priester, Ordensschwestern und Laienmitarbeiter, die eine flächendeckende Seelsorge gewährleisten könnten. Und gerade in den randstädtischen oder ländlichen Gebieten das kirchliche Leben aufrechterhalten könnten. Denn hinzu kommen noch die riesigen Entfernungen und die Verkehrswege, die oft sehr, sehr schwierig sind. Insgesamt kommen in Brasilien auf die 184 Millionen Einwohner nur knapp 18.700 Priester, knapp 40.000 Ordensschwestern und Brüder und dann noch weitere 2.000 Mitglieder von Säkularinstituten. Dazu kommt dann noch ein finanzielles Problem, denn für eine religiöse Ausbildung der vielen jungen Menschen, die so eine Berufung spüren, für den Bau von Kapellen, Kirchen, Seminaren, Klöstern, Pastoralzentren, aber auch für den Kauf von Fahrzeugen, von Bibeln, Katechismen oder didaktischen Materialien oder für den Unterhalt der Gemeinden und Pfarreien, für die katholischen Fernseh- und Radiostationen, sprich für alles, was der katholischen Kirche in Brasilien eben eine stärkere Präsenz verleihen könnte, dafür fehlen häufig die nötigen finanziellen Mittel. Und deshalb ist unser Hilfswerk hier immer wieder aufgerufen, der Kirche Brasiliens finanziell unter die Arme zu greifen.
Herr Knie, Sie haben in einer Analyse der religiösen Lage in Brasilien mal geschrieben, dass die fehlende Kohärenz zwischen Glaube und Alltagsleben sozusagen eines der größten Einfallstore für die Sekten ist. Was tut die Kirche denn konkret, um diese Kluft zwischen Alltag und Glaubensleben zu überbrücken?
Ja, die Kohärenz zwischen Glaube und Alltagsleben kann verbessert werden, zum Beispiel durch eine vertiefte Katechese und Bibelpastoral, damit das Glaubenswissen gestärkt werden kann. Ganz besondere Bedeutung hatte im letzten Jahr im Mai in Aparecida die 5. Generalkonferenz der Bischöfe Lateinamerikas und der Karibik. Denn diese Bischofskonferenz hat festgestellt, dass die Gläubigen zuerst zu Jüngern Jesu gemacht werden müssten und dann würden sie automatisch selbst auch zu Missionaren Jesu werden, um die frohe Botschaft weiterzutragen. Auch der Heilige Vater hat bei dieser Gelegenheit die Bischöfe Lateinamerikas ermahnt, den Menschen die Gelegenheit zu geben, dass sie den lebendigen Christus erfahren können. Zur Katechese, zu dieser Begegnung mit dem lebendigen Christus, kommt auch noch eine Bekanntmachung mit der Soziallehre der katholischen Kirche hinzu. Da gibt es die schöne Initiative der sogenannten Escolas de Fé Política in verschiedenen Diözesen, wo eben die kirchliche Soziallehre auch weitergegeben wird.
Und es gibt die sogenannten Volksmissionen, auch genannt heilige Missionen des Volkes. Wie ist es eigentlich genau zu dieser Entstehung der Volksmissionen gekommen und was verbirgt sich hinter diesem Begriff Volksmission?
Ja, es gibt ja verschiedene Modelle von Volksmissionen. Eine ganz lange Tradition haben beispielsweise die Volksmission der Redemptoristen Patres, die auch häufig für die Gemeindegründung in randstädtischen Gebieten immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Es gibt aber ein Modell, das seit geraumer Zeit mit großem Erfolg in immer mehr Landesteilen auch angewandt wird. Und dieses Modell wurde von dem italienischen Missionar Padre Luis Mosconi in Belém do Pará entwickelt. Hinter dem Modell steckt die Idee, dass zwar Massen mobilisiert werden sollen, aber in überschaubaren Gruppen und auch in einer nachhaltigen Weise. Deshalb gibt es zuerst eine sehr lange Phase der Ausbildung von Laienmissionaren, die sich aus den Gemeinden und Pfarreien rekrutieren. Und diese Laienmissionare nehmen an Bibelkursen und verschiedenen Exerzitien auf Pfarrei und auch auf Diözesanebene teil. Und das eigentliche Herz der Volksmissionen sind dann im folgenden Jahr die Hausbesuche. Dabei gehen dann Gruppen von Missionaren von Haus zu Haus und fragen dann die Bewohner nach ihrer Lebenssituation. Sie beten mit ihnen, sie laden sie zur Teilnahme am Gemeindeleben und am Gottesdienst ein. Und dann gibt es noch eine weitere Phase, die der Nachmission, in der versucht wird, diese entstandene Dynamik aufrechtzuerhalten.
Wie geht das?
Es gibt sehr viele Pfarreien und Gemeinden, die selbstständig versuchen, jedes Jahr immer wieder zum gleichen Zeitpunkt diese Volksmission zu wiederholen und dadurch am Ball zu bleiben. Deshalb ist grundlegend wichtig eine gute Ausbildung der Laienmissionare, und die Bischöfe sind da auch begleiten diese Ausbildung auch, sind immer präsent bei allen diesen großen Veranstaltungen, sodass die Gefahr einer Zersplitterung auch gar nicht so groß ist.
Hat diese Initiative Erfolg?
Es gibt zahlreiche Früchte, die ich zum Beispiel auf einer Dienstreise im letzten Jahr in den Nordosten Brasiliens kennenlernen konnte. Dort hatte ich die Gelegenheit gehabt, die Volksmission näher kennenzulernen, die auch mit Hilfe von Kirche in Not unterstützt wurden. Ich war zum Beispiel besonders beeindruckt, als mir der Bischof von Caruaru mitteilte, dass sich in seiner Diözese rund 10.000 Laienmissionare an den Volksmissionen beteiligt hätten. Auch in der Erzdiözese Natal konnten zigtausende Menschen mobilisiert werden. Dort hat man mir auch berichtet, dass sich seit den Volksmissionen die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Gruppen der verschiedenen Pastoralbereiche deutlich verbessert hat. Und dadurch, dass sich an der Missionswoche in einer Pfarrei immer alle Pfarreien der gesamten Zone beteiligen, wurde dann auch die Solidarität zwischen den einzelnen Pfarrgemeinden erheblich gefördert.
Erreichen Sie denn auch Christen, Katholiken, die vom Glauben abgefallen sind, die sich den Sekten zugewandt haben?
Mir wurde immer wieder berichtet auch von Evangelikalen, die zur katholischen Kirche zurückgekehrt sind. Zum Beispiel gab es an einem Ort in der Erzdiözese Natal den Besuch bei einer evangelikalen Frau. Und die war so begeistert von diesem missionarischen Eifer der Katholiken, weil sie das eigentlich nur von ihrer eigenen religiösen Gemeinschaft her kannte. Und die sagte dann, wer weiß, vielleicht wäre ich heute nicht Protestantin, wenn diese Volksmission schon vorher passiert wäre.
Also kann man sagen, das persönliche Zeugnis, das auch nach außen kehren des eigenen Bekenntnisses, zum Beispiel durch diese erwähnten Hausbesuche, ist etwas, was ganz besonders wichtig ist in Brasilien.
Ja, es geht in erster Linie darum, den lebendigen Christus zu erfahren, kennenzulernen. Und die Menschen, die ihn erfahren haben, die sich auch als Laienmissionare selbst wahrgenommen und ihren missionarischen Auftrag erfahren haben, die werden auch wirklich zu authentischen Verkündern der frohen Botschaft.
Vielen Dank bis hierher. Nach der Musik sprechen wir über weitere Möglichkeiten, katholische Frömmigkeit in Brasilien zu fördern. Weltkirche aktuell, heute am dritten Fastensonntag. Wir sprechen über die Volksmissionen in Brasilien, die auch eine Reaktion auf das Erstarken der evangelikalen Sekten dort sind. Unser Gesprächsgast Ulrich Knie vom Hilfswerk Kirche in Not kennt das Land und seine Befindlichkeiten bestens. Und Herr Knie, im September 2006 hat in Mexiko ein sehr bedeutender, von Kirche in Not, von Ihrem Hilfswerk mitfinanzierter mariologischer Kongress stattgefunden, der die Marienfrömmigkeit gleichsam als eines der wertvollsten Potenziale für einen Aufbruch der katholischen Kirche in Lateinamerika angesehen hat, hervorgehoben hat. Warum ist das so? Warum ist die Marienfrömmigkeit in Lateinamerika, in Brasilien so besonders wichtig?
Ja, die Gottesmutter war ja selbst Opfer von Armut, Flucht und Gewalt. Sie musste ja sogar mit ansehen, wie ihr eigener Sohn umgebracht wurde. Sie hat eigentlich alle diese Probleme, von denen ein Großteil der lateinamerikanischen Bevölkerung betroffen ist, selbst durchgelitten. Wer könnte also besser als sie das Leid dieser Menschen als Fürsprecherin vor Gott tragen? In der lateinamerikanischen Gesellschaft spielen außerdem die Mütter eine ganz herausragende Rolle, denn es sind in der Regel die Mütter, die Trägerinnen des Lebens sind, die die Kinder erziehen, die die Familien zusammenhalten und die den Glauben in der Familie und in der Gemeinde weitergeben. Mit der Mutter Jesu können sich also die Lateinamerikaner besonders gut identifizieren. Aber es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. in den abgelegenen Gemeinden des Hinterlandes, in denen nur ganz selten einmal ein Priester die Eucharistie feiern konnte, dort hatten die Menschen über Jahre hinweg manchmal nur die Gottesmutter Maria und die Heiligen, die ihnen geholfen haben, das Leben, das kirchliche Leben weiter aufrechtzuerhalten und den Glauben zu bewahren und weiterzugeben. Und die Volksfrömmigkeit konnte sich dort ganz tief in der lateinamerikanischen Kultur verwurzeln und ist deshalb auch heute noch ein mächtiges Bollwerk gegen die Angriffe evangelikaler Sekten. Für mich ist es daher kein Wunder, dass jedes Jahr zum Beispiel über 8 Millionen Menschen zum brasilianischen Marienwallfahrtsort Aparecida pilgern oder dass auch jährlich über 2 Millionen Besucher zum Marienfest Círio de Nazaré in Belém do Pará kommen, das jeweils am 2. Oktobersonntag dort gefeiert wird.
Zurück zu diesem mariologischen Kongress. Das nimmt man bei uns natürlich nicht so wahr. Aber warum war dieser Kongress so bedeutsam? Was wurde dort beschlossen? Was konnte davon umgesetzt werden?
Ja, die Bedeutung der Gottesmutter für die Evangelisierung wurde dort noch einmal betont, aber auch während der 5. Generalkonferenz der Bischöfe Lateinamerikas und der Karibik in Aparecida. Sie wurde dort immer wieder thematisiert. Durch diesen Kongress angeregt hat auch zum Beispiel das christliche Kultur- und Bildungszentrum CCFSE in der Amazonasmetropole Belém do Pará im März letzten Jahres ein weiteres 4-tägiges marianisches Symposium organisiert, an dem dann auch Direktoren nationaler Wallfahrtsheiligtümer aus ganz Lateinamerika eingeladen und zahlreiche Gäste, Bischöfe, Theologen und so weiter aus Belém und aus ganz Brasilien.
Herr Knie, Marienfrömmigkeit und die Verehrung der Heiligen, das sind zwei Dinge, die die Menschen auch an die katholische Kirche binden, die die Schönheit auch der katholischen Kirche ausmacht. Eine andere, weitere wichtige Maßnahme, das ist die Medienarbeit, die von den Sekten, man muss sagen, sehr, sehr professionell betrieben wird. Was kann denn die katholische Kirche auf dem Mediengebiet vorweisen?
Ja, die katholische Kirche kann von den Sekten natürlich noch sehr viel lernen, denn zum Beispiel die sehr aggressiv auftretende Igreja Universal do Reino de Deus, die mittlerweile in 172 Ländern präsent ist, die hat allein in Brasilien 2 nationale Tageszeitungen, 23 Fernsehkanäle, darunter auch den zweitwichtigsten Fernsehkanal Brasiliens überhaupt, 40 Radiostationen und zahlreiche Bildungseinrichtungen. Also die katholische Kirche kann sich hier eine Scheibe abschneiden, auch wenn sie natürlich lange nicht so viele finanzielle Mittel zur Verfügung hat wie die Igreja Universal do Reino de Deus, die ein richtiges Medienimperium aufgebaut hat. Aber doch hat die katholische Kirche in Brasilien im Vergleich zu anderen Ortskirchen Lateinamerikas in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht im Bereich der Massenmedien. Es gibt mehrere große katholische Fernsehsender von nationaler, aber auch regionaler Bedeutung und etliche katholische Radiosender, die das Wort Gottes auch in die entlegensten Regionen des Landes bringen. Kirche in Not hat zum Beispiel kürzlich mit einer größeren Summe geholfen für den Fernsehsender Rede Vida, damit der sein Sendegebiet durch weitere Retransmitterstationen beträchtlich erweitern konnte.
Den Glauben verbreiten, das ist eine wichtige Aufgabe der Kirche. Den eigenen Glauben neu entdecken und das Bewusstsein für die katholische Identität stärken. Das war eines der Ziele des Brasilienbesuchs von Papst Benedikt im letzten Mai. Ist es gelungen, dieses Ziel umzusetzen?
Papst Benedikt der 16. hat während dieser ersten Lateinamerika-Reise, die er unternommen hat, alle Erwartungen übertroffen. Viele brasilianische Gläubige hatten natürlich auch aufgrund der Medienberichte eigentlich einen nüchternen, sehr strengen deutschen Papst erwartet. Sie waren dann aber überrascht und sehr beeindruckt von der menschlichen Wärme und der Herzlichkeit, die der Heilige Vater ausgestrahlt hat. Seine Gesten und auch seine deutlichen Worte, die sind im Herzen der Brasilianer hängen geblieben und die haben die Katholiken in ihrer Identität gestärkt und der Kirche in Lateinamerika einen neuen Auftrieb geschenkt. Mit Sicherheit hat zum Beispiel die Rede des Heiligen Vaters zur Eröffnung der 5. Generalkonferenz der lateinamerikanischen Bischöfe in Aparecida dazu beigetragen, dass diese Bischofsversammlung sich in kürzester Zeit auf die zentralen Punkte der Evangelisierung in Lateinamerika verständigen konnte und dass diese Bischofskonferenz in einem Klima der Geschwisterlichkeit ein einzigartiges Schlussdokument verfassen konnte. Dieses wird mit Sicherheit wegweisend sein für die pastoralen Leitlinien der einzelnen Bischofskonferenzen in den nächsten Jahren.
Papst Benedikt hat bei seinem Besuch ja auch eine Fazenda da Esperanza besucht. Und dabei handelt es sich um ein sehr erfolgreiches Drogenrehabilitationsprogramm für junge Leute, mittlerweile auch hier bei uns in Deutschland bekannt. Jetzt ist gerade hier in Bayern eine weitere Fazenda eröffnet worden. Und auf diesen Fazendas lernen die jungen Menschen durch Arbeit, durch Selbstdisziplin und auch das tägliche Leben des Evangeliums den Weg aus der Sucht zu finden. Gegründet wurden diese Fazendas von einem deutschen Franziskaner, Pater Hans Stapel, den Sie persönlich sehr gut kennen, weil er auch Präsident des brasilianischen Zweiges von Kirche in Not ist. Und es war ein ganz besonderer Wunsch des Heiligen Vaters, gerade diese jungen Leute zu besuchen. Welchen Stellenwert hatte denn dieser Besuch für Ihr Hilfswerk Kirche in Not?
Für den Heiligen Vater war diese Begegnung mit den ehemaligen Drogenabhängigen auf der Fazenda da Esperanza sicherlich einer der großen Höhepunkte seiner Lateinamerika-Reise. Er selbst hat es auch ein paar Mal dann noch in Rom geäußert, dass diese Begegnung sehr, sehr wichtig war für ihn. Und er hat dort allen Sicherheitsbestimmungen zum Trotz ein Bad in der Menge genommen und wollte diesen jungen Menschen seine Nähe und Verbundenheit zeigen. Der Heilige Vater war so beeindruckt von diesem Heilswirken Gottes auf der Fazenda da Esperanza, dass er immer wieder die Fazenda auch als einen Ort schilderte, an dem die irdischen Grenzen überwunden werden können und sich der Blick auf Gott öffnen kann. Für uns als Hilfswerk hat das natürlich eine große Bedeutung, indem wir die Fazenda da Esperanza weiterhin tatkräftig unterstützen, vor allen Dingen dort, wo neue Gründungen erforderlich sind, wegen der großen und seit dem Papstbesuch noch einmal stark gestiegenen Nachfrage.
Ja, Herr Knie, wir sind fast am Ende. Ich denke, es ist deutlich geworden, Brasilien ist ein Land, wo sehr viel Hoffnung herrscht, sehr viel Aufbruch auch durch viele Berufungen. Die Kirche ist dynamisch, es ist aber auch eine bedrängte Kirche. Auch das ist klar geworden durch den Sektenboom. Und dieser Sektenboom, der scheint ja zumindest zurzeit noch ein typisch lateinamerikanisches Phänomen zu sein. Bleibt er das oder ist es etwas, was wir auch in Europa mit geschärften Sinnen wahrnehmen sollten?
Ich denke, wir sollten auch in Europa ein Augenmerk darauf richten, denn das Sektenproblem ist nicht nur auf Lateinamerika beschränkt. Es gibt Sekten ja auch, die sich sehr stark ausbreiten in Afrika oder in Russland, aber auch in Europa. Und es gibt unter diesen Sekten zahlreiche brasilianische Sekten, die hier ihre Filialen eröffnen und die schon längst nicht mehr Gelder aus den USA dafür brauchen, sondern selber genügend Finanzkraft haben, um sich hier breit machen zu können. Das Erstarken der Sekten hier in Europa ist anzutreffen, weil hier ja auch der Relativismus die Verkündigung der Kirche zu untergraben versucht und die Gläubigen ihren Glauben leider oft nicht bewusst genug leben. Und dann sind sie natürlich sehr leicht empfänglich für neue Heilsversprechen.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit Ulrich Knie, dem Brasilien-Experten des Internationalen Katholischen Hilfswerks Kirche in Not, über das Ausbreiten der Sekten und die katholischen Volksmissionen. Brasilien wird auch beim dritten internationalen Treffpunkt Weltkirche vom 11. bis 13. April in der Augsburger Kongresshalle vertreten sein. Der Präfekt der Vatikanischen Kleruskongregation, Claudio Kardinal Hummes, wird kommen, ebenso wie der Sekretär des päpstlichen Familienrates, Bischof Karl Josef Romer, und auch Pater Hans Stapel, der Gründer der eben erwähnten Fazendas, von denen Papst Benedikt ja kürzlich eine besucht hat. Anmelden zu diesem katholischen Großereignis können Sie sich bei Ihrem nationalen Kirche in Notbüro. Nächste Woche sprechen wir mit Pfarrer Erich Maria Fink aus Beresniki am Ural über die Präsidentenwahl in Russland. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind, und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag. Viel Freude hier beim weiteren Programm. Aus dem Studio von Kirche in Not in München verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.